Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem wöchentlichen Podcast, Videopodcast. Und ich begrüße recht herzlich bei mir heute den Dennis. Willkommen. Hallo Dennis.
Hi.
Ja, wir haben heute ein sehr schönes Thema. Wir wollen mal reden über dich und über das Unternehmen, was du repräsentierst, wenn ich das mal so sagen darf. Also wir machen quasi heute die Unternehmensvorstellung etwas länger. Hat den Hintergrund, ich finde total spannend, was ihr macht. Und sehr, sehr innovativ und denke, dass da draußen auch ganz viele Zuhörer, Zuschauer ja mal wissen wollen, was macht ihr da genau, wie funktioniert das, weil vielleicht der eine oder andere auch denkt, Mensch, in dem Bereich will ich auch mal reingehen, was ist denn da überhaupt möglich? Und ihr seid für mich auch so ein Beispiel, es ist in dem Bereich, wo du unterwegs bist, also alles, was Augmented Virtual Reality ist, mehr Augmented zurzeit, ist viel möglich, also viel mehr, als man vielleicht von außen jetzt so im normalen Online-Markt wahrnehmen würde.
Das ist richtig, ja. Kann man nicht anders
unterscheiden.
Ja, genau, so kann man das
sagen. Wunderschöne Einführung.
Ja, ins war Thema. Perfekt.
Ja, okay. Da jetzt kommen wir aufhören. Ja, vielleicht trotzdem noch zwei, drei Worte zu dir, bevor wir mal zu Kultik schauen. Ne?
Okay. Ja, also der eine oder andere wird mich wahrscheinlich schon kennen aus den ganzen Veranstaltungen hier, Module. Also meine Module sind ja im Online-Marketing-Manager, quasi Mobile-Marketing und auch App-Entwicklung.
Genau.
Vor allen Dingen aus der konzeptionellen, planungstechnischen Sicht heraus, sowie für Augmented und Virtual Reality Marketing Manager. Mhm. Etwas langer Begriff, aber genau dort bin ich ja als Dozent tätig. Und in meiner Freizeit, beziehungsweise wenn ich nicht als Dozent hier tätig bin, bin ich noch der Geschäftsführer von Troll Solutions. Und dort geht es auch den ganzen Tag um App- und Webentwicklung. Also von daher aus der Praxis, für die Praxis, versuche ich mein Wissen auch natürlich als Dozent hier immer mit einzubringen. Und im Alltag dreht sich auch alles um Apps. Natürlich dann Apps auch im Sinne von Augmented und Virtual Reality. Und das kommt alles ganz zusammen. Man kann das nie ganz explizit trennen, aber das eine führt zum anderen. Die Kundennachfragen sind dann auch da und dementsprechend ist auch das Know-how dementsprechend immer gefragt.
Also bevor wir jetzt ganz ins Fachliche kommen, hast du auch noch so privaten Hobby? Ich meine, bei den Dingen, die du machst, ist ja relativ wenig Zeit,
da privates Hobby. Also
Schach unterm Birkenbaum.
Naja, so richtig als Hobby wie Fahrradfahren, Fernsehen gucken oder Bücher lesen ist bei mir tatsächlich eher weniger Zeit. Also in meiner Freizeit beschäftige ich, und da haut mir meine Frau auch immer auf die Finger, tatsächlich auch mit Programmierung. Da schaue ich mir dann meistens das an, was gerade so der neueste Schrei ist und setze selber dann kleine Skripte auf oder man probiert das dann halt. Sie versteht das dann manchmal nicht, dass dann auch Freizeit tatsächlich zum Berufsleben dazu gehört und vice versa. Aber das ist immer so ein bisschen problematisch, aber das ist tatsächlich meine Freizeit. Ansonsten nicht von ungefähr bewegen wir uns ja auch appseitig im Kulturbereich. Also ich besuche viele Museen, Ausstellungen und so weiter. Auch dort befruchtet quasi die Freizeit das berufliche Leben.
Also du lebst andersherum. Das quasi, ne? Kann man
das so sagen, ja, unweigerlich. Das eine führt zum anderen. Also das auch in meinem Kopf, ich trenne das nicht mehr separat.
Das ist super, also wenn man sein Hobby lebt und damit noch Geld bekommt, was will man mehr?
Ja, Spaß habe ich auch noch dabei, das kann man ja nicht verschweigen, das ist tatsächlich der Fall, ja.
Ja, wie bist du zu diesem Spaß eigentlich gekommen, wenn wir jetzt mal schauen, kultig, wie ist das so entstanden? Das ist ja im Prinzip, ihr macht im Grunde eine Augmented App.
Nee, das ist nicht Augmented Reality und es ist auch keine einzelne App. Das ist im Prinzip, also Kultig ist eine Marke unter Troll Solutions und der Name kommt nicht von ungefähr, also Kultur Digital. Wir sind ja schon seit 2011 im Prinzip in der Web- und App-Entwicklung als Dienstleister unterwegs gewesen und sind es auch noch, beraten vor allen Dingen. Und dort ist uns ein grundsätzliches Problem aufgefallen, dass viele Kultureinrichtungen zwar wissen, dass sie irgendwohin digitalisieren sollen, aber das Wissen, wie und was eigentlich und wo packt man es jetzt an, das fehlt. Und da haben wir gesagt, gerade im App-Bereich ist das tendenziell schade, weil da viel Potenzial auch vergeben wird. Ergo, wie kann man den Kultureinrichtungen erstens das Wissen vermitteln, was geht und wie es geht. Und wenn es dann zum Wie kommt, ist ja auch die Frage mit einfachen Mitteln. Weil so eine Individual-App-Entwicklung, die kostet sehr, sehr viel Geld. Das muss man einfach so sagen, ist ja auch eine Menge Arbeit. Das ist ja nicht einfach eine Website aufsetzen und dann läuft das irgendwie, sondern das sind wirklich kleine Softwareprogramme, oder größere teilweise auch, sehr komplex, mit Backend, also mit irgendeiner Datenbank angebunden. Das ist ja so häufig der Fall. Und in der Praxis unterschätzen dann sozusagen auch die Kultureinrichtungen, was das bedeutet, rein vom Aufwand her. Und da wird jedes Budget gesprengt. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele Kultureinrichtungen als Zielstellung, das, was die mit der App machen wollen, das ist sehr ähnlich gelagert. Also ich habe ein Objekt, Das kann ein Anlaufpunkt in der Landschaft sein, also mal ein Bunker am Westwall. Das kann ein Ausstellungsstück in einem Gemäldegalerie sein, also ein Gemälde. Das kann eine Skulpturensammlung sein. Das kann aber auch ein archäologisches Exponat in irgendeinem Museum sein, ein Naturkundemuseum, irgendein Objekt.
Ja.
Und dazu möchte ich halt multimediale Informationen zur Verfügung stellen und sinnvoll funktional ergänzen. Das klingt erstmal sperrig, aber
ja, das muss ich mal ein bisschen näher
genau eingehen. Also zum Beispiel im Rundgang. Also ich kann ja einen Rundgang anbieten, das kennen wir jetzt auch von Flyern. Da gibt es für Schloss XYZ die Langführung, die Kurzführung. Und das ist dann die Frage, wie komme ich von einem Raum zum anderen. Viele Einrichtungen, die natürlich architektonisch auch nicht mit Reizen geizen. Also der neueste Schrei auch architektonisch umgesetzt, allerdings im Umkehrschluss sehr verwinkelt über mehrere Etagen und so weiter. Wie findet sich da der Besucher zurecht, ohne wahnsinnig zu werden. Das sind dann so die funktionalen Aspekte, also gerade Indoor-Navigation, natürlich Outdoor genau das Gleiche. Wie finde ich, wenn ich einen Atlantikwall-Rundgang machen möchte an der belgischen Küste, wie finde ich von dem einen zum anderen Bunkersystem oder also Museum? Das kann man alles abbilden.
Und
ob ich jetzt der Abstraktionsebene Objekt A und Objekt B und das verbinde mit einer Navigation und dazu multimedial, also Video, Audio, Text und Bildmaterial zur Verfügung stelle, oder ob es jetzt eine Gemäldegalerie ist oder wie gesagt, besagter Bunker am Atlantikwall, das ist völlig egal. Von der Abstraktionsebene her, das System ist das dasselbe. Und da haben wir gesagt, da versuchen wir halt eine Möglichkeit, ein Werkzeug umzusetzen, was es den Kultureinrichtungen im weitesten Sinne ermöglicht, das mit eigenen Kräften auch umzusetzen, dementsprechend Kosten schon dran zu gehen. Also ich brauche nicht jedes Mal einen Programmierer, der mir eine individuelle App macht. Was man natürlich individuell gestalten kann, sind so Designaspekte, Anordnung von diesen einzelnen Elementen.
Ja.
Und dafür haben wir eben so ein, wir nennen das App Creator, Name ist Programm. Damit kann halt der Laie sich hinsetzen, eine App konfigurieren, also bestimmen, was die können soll und wo die das können soll, Inhalte reinfüllen, Text, Bildmaterial, Audio, Video und am Ende, es klingt einfach, ist es tatsächlich auch auf den Knopf drücken und das Ding veröffentlichen und unser System schraubt es dann zusammen und pusht es in die Stores.
Okay.
Und, du als Nutzer bekommst dann eine Nachricht, App ist jetzt im Android Store verfügbar oder im iOS Store und der Vorteil noch nachgelagert ist, dass ich sogar selbstständig dann erweitern, pflegen und so weiter kann. Also es ist eigentlich ein CMS für installierbare Applikationen.
Fantastisch. Jetzt mal die Frage der Nutzer. Was hat der Nutzer? Er muss ja auch irgendwie informiert werden, dass es da eine App gibt und auch die Funktionalität, würde ich mal sagen, sind manchmal andere. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, auch im Museumsbereich sind ja nun viele auch orientiert nach dem Motto, ja, das hat eine gewisse kulturhistorische Bedeutung, das hat ja eine gewisse Funktionalität auch im Abläufen, wo der lang gehen muss, damit er das auch so aufnimmt, wie vielleicht der historische Zeitverlauf war oder der künstlerische Entwicklung des Malers war.
Ja.
Wie bringe ich das eigentlich auch mit den Interessen der Zielgruppe übereinander, weil die Zielgruppe hat ja meistens ein reines Konsumerinteresse. Ne? Also
genau,
ich will das Wissen konsumieren für mich und mir ist jetzt, würde ich mal sagen, die intellektuelle Tiefe einzelner Objekte jetzt nicht unbedingt wichtig.
Ja, das ist durchaus richtig, aber das ist ja im Prinzip auch der Anspruch eines jeden Museums oder einer jeden Ausstellung, dass man so gewisse pädagogische Aspekte erfüllen muss, soll, kann. Also dieses Vermitteln, das ist ja in den ICOM-Richtlinien die quasi definieren, was ein Museum eigentlich bedeutet, diesen Begriff irgendwie mal definiert haben, da steht Vermittlung zum Beispiel dabei. Mhm. Auf der anderen Seite kann man nicht wegdiskutieren, dass mittlerweile auch ein sehr unterhaltender Faktor auf Besucherseite als Anspruch dazukommt. Und das muss man halt in Einklang bringen. Das geht aber konzeptionell, indem man eben anschaut, was wollen eigentlich zum Beispiel die Museumspädagogen oder die sich um die Vermittlung in so einem Haus kümmern, was wollen die erreichen, welche Zielstellungen. Und das bringt man im Einklang natürlich, was für Erwartungshaltung oder Zielstellung der Besucher hat. Und dann muss man konzeptionell, also
dann gebe ich dir recht. Coacht ihr.
Genau, also gebe ich dir recht, dass das Werkzeug, also der App Creator an sich, der bildet das natürlich nur bedingt ab.
Ja.
Also dieses Wissen, diese Know-how-Vermittlung, das bilden wir auch ab, indem wir vorgelagert quasi unsere Expertise dahingehend kommunizieren und Konzepte entwickeln, um das mal auf den Punkt zu bringen. Also nur das Werkzeug, das ist schön und gut, aber man benötigt auch eben diese Expertise, um beratend zur Seite zu stehen und zu sagen, okay, du könntest das Modul im App Creator so und so einsetzen, um eben diese Zielstellung im pädagogischen Sinne zu erreichen. Gleichzeitig kannst du aber die Funktionalität reinbringen, die zum Beispiel Augmented Reality, du willst irgendwas vermitteln, wie es mal an und dazu mal aussah. Da hast du, indem du das vermittelst, quasi diesen Vermittlungsaspekt, Rechnung getragen. Auf der anderen Seite kannst du, indem du das mit Augmented Reality machst und nicht mit einem, ja, mit einem stupiden, stupiden Text, der den eh keiner liest oder keiner Lust hat, das zu lesen, der wenig attraktiv ist, kannst du halt das durch diese technische Ebene attraktiver und unterhaltsamer machen. Und wenn, wenn du das zusammenführst, hast du beide Zielstellungen, also zumindest nicht 100% deckungsgleich, aber meistens zu einem gewissen hohen Grad sozusagen in Einklang gebracht. Der eine ist unterhalten und der andere hat seine pädagogische Vermittlung quasi.
Und wie läuft das dann praktisch ab? Also ich gehe dann, lade mir vor dem Museumsbesuch die App runter.
Genau, also das
und
gibt's.
Gehe dann ins Museum rein und dann.
Ja, also es gibt zwei verschiedene Ansätze, die unser App Creator abdecken kann, weil man darf es nicht unterschätzen. Es gibt ja auch viele Leihgeräte, das wird der eine oder andere auch noch kennen, dass man sich Audio-Guides ausleihen kann an der Kasse. Das ist auch nicht wegzudenken. Das hat so ein paar wirtschaftliche, Hintergründe, warum das nach wie vor und warum das auch nicht wegzudenken sein wird. Aber die geben halt Leihgeräte aus, das ist die eine Schiene. Das andere ist dieses klassische Bring Your Own Device. Also ich als Endkunde quasi, als Besucher des Hauses, schaue in den Store. Lade mir die App herunter und installiere die auf meinem eigenen Endgerät. Im Umkehrschluss stellt sich natürlich die Frage, wie erfahre ich erstmal davon, das dass es die App gibt. Das ist das klassische App-Marketing, aber dadurch, dass wir am Point of Sale, würde man im Marketing sagen, also an der Museumskasse, jetzt kommen wir müssen ja auch immer mal die Fachwörter rein. Ja, wir wollen ja hier auch was im Prinzip den Bezug herstellen und machen das nicht larifari.
Genau.
Am Point of Sale, also sprich ganz explizit an der Museumskasse, Flyer oder dass die Kräfte, die Mitarbeiter einfach sagen, hier übrigens, sie können auch eine App runterladen. Ja, wie dem auch sei, also das geht, das ist App-Marketing. Also es funktioniert nicht per se, dass wenn ich eine App im Store habe, dass jeder davon Kenntnis erhält. Sag ich immer, stell dir vor, du hast eine App und keiner weiß davon, dann bringt dir die App herzlich wenig.
Das ist wahrscheinlich auch sinnvoll, die auf die Homepage zu packen. Also wenn ich schon, weil wenn ich mir jetzt Gedanken mache, ich fahre jetzt zum Beispiel in unserem wunderschönen Ort Leipzig und besuche dort das Torhaus Dölzig mit der kleinen Zinnfigurenausstellung, die wirklich fantastisch ist. Und dann würde ich auf die Website gehen und würde mir zum Beispiel da eine App vorher runterladen.
Zumindest die Informationen. Genau, also und es gibt ja eine ganz klassische
Customer Journey. In der Reiseplanung, will ich mal sagen.
Ja, genau. Also eine Customer Journey oder Visitor Journey, wie auch immer man das dann nennen möchte, ist ja dort auch. Also wie kommt der Kunde eigentlich mit mir in Kontakt oder der Besucher? Das ist sehr hochgradig ausgeprägt, dass ich zumindest nach den Öffnungszeiten schaue, nach dem Anfahrtsweg und das landet dann meistens auf der Website oder beginnt mit einer Google-Suche. Was weiß ich, Torhaus Dölzig, gibst du ein. Wenn die eine Website haben, kann ich es dort kommunizieren. Sehr häufig ist es ja auch heute der Fall, dass wenn ich eine gute App habe und mit Deep Linking und so weiter, dann kann ich das auch schon in den Suchergebnissen erscheinen lassen. Also das App-Marketing ist nicht da wegzudenken und gehört da einfach mit dazu. Und auch die Komponente beraten wir halt. Weil wenn die eine App haben und keiner nutzt die, dann ist das blöd.
Dann ist es sinnlos.
Ja, das ist tatsächlich sinnlos. Ne? Und dementsprechend muss man da auch ansetzen, also zumindest auf der Website kommunizieren bei den Öffnungszeiten und wenn sie da sind, laden sie sich vorher schon mal die App herunter und so weiter. Und eben die Leihgeräte, die gibt es auch, die man sich dann vor Ort ausleihen kann, wenn man es vergessen hat oder wenn man keine Lust hat, das auf das eigene Endgerät zu spielen. Und der Creator, da kann man das halt definieren, ob ich dann auf Leihgeräte, die ich selber noch habe, oder eben auf Bring Your Own Device Basis die App zur Verfügung stellen möchte. Und auch hier, hast du völlig richtig erkannt, ist eben diese beratende Komponente von uns wieder darauf hinzuweisen, es ist schön, wenn du eine App hast, aber du musst dich auch darum kümmern, das zu kommunizieren. Ist ja auch in anderen Branchen der Fall, das trifft ja nicht nur auf Kultureinrichtungen zu. Viele denken, wenn die eine App machen und die irgendwie im Store zur Verfügung stellen, dann sind auf einmal am nächsten Tag 10.000 Downloads da. Wo soll die herkommen? Also es muss ja erstmal jemand wissen, dass man die App hat. Ja. Und das ist ganz klassisch Kommunikation, ob das jetzt... Und das ist auch kanalübergreifend, ob ich da jetzt einen Flyer mache oder im Prinzip das jemandem erzähle oder über Facebook, über die Website, whatever. Das sind meistens andere Kanäle als derjenige, den ich dann bespielen möchte, also die App an sich, weil ich kann ja nicht in der App von der App reden. Das ergibt null Sinn.
Ja, wenn ich jetzt im Museum bin, dann habe ich quasi mein Smartphone und dann gehe ich rum und wie nutze ich das dann?
Ja, je nachdem, was du halt konfiguriert hast, im Prinzip die einfachste Variante ist das, was ich jetzt sagte, so ein Multimedia-Guide, der bringt die Integration zum Beispiel von Rundgängen mit sich, also wo vordefinierte Rundgänge zum Beispiel anhand eines Verzeichnisses von Exponaten, also du du hast verschiedene Objekte. Okay, ja.
Die scanne ich dann ein mit einem QR-Code zum Beispiel oder was?
Tatsächlich ist es so, man kann dort solche Technologien nutzen, um irgendwas zu identifizieren. Da gehen auch Beacons oder Indoor-Navigation, dass so Geofencing im kleinen Bereich stattfindet. Also du befindest dich jetzt in der Nähe von Gemälde XYZ, willst du die Inhalte dazu aufrufen. Das, aber im Umkehrschluss ist tatsächlich dort die Oldschool-Variante die beste, so eine Liste mit Nummern dran, also eine durchnummerierte Liste, und die Nummer befindet sich auch im Objekt, funktioniert dort statistisch auch nachgewiesen am besten.
Also dass sie dann nur quasi auf ihrem Smartphone die Nummer kriegen und dann...
Also meistens noch in Kombination mit so einem sogenannten NumPad, also dass ich das aufrufe. Was ist NumPad? Also NumPad im Prinzip so eine Nummereingabefeld, wo ich ganz von 0 bis 9 die Nummern eingeben kann und dann bestätige, und dann habe ich da Raum 187 und dann kommt der Inhalt dazu. Das funktioniert tatsächlich am einfachsten, weil... ja, das ist so niederschwellig, das ist einfach. Eine Liste mit 100 Objekten kann ich halt sehr schnell durchscrollen. Ich kann über diese Nummereingabe direkt auch hinfinden. So ein QR-Code hat irgendwie, ist charmant, sieht hochtechnologisch aus, aber sind wir mal ehrlich, dann muss ich den QR-Code-Scanner erstmal finden. Also auch in der App, ne? Wo ist das, wo öffne ich den, dann öffnet der. Dann müssen die Lichtverhältnisse stimmen, um zu scannen, weil es ist ja eine Kamera, wenn es stockdunkel ist, funktioniert das Ganze schon mal nicht. Und dann scannt das halt, dann wertet es das aus und ruft halt die Seite auf. Das ist natürlich trotzdem noch im Millisekunden- oder Sekundenbereich, aber so eine Liste geht einfach mal viel einfacher.
Okay.
Das muss man ganz klar sagen.
Also hätte ich jetzt nicht gedacht, hätte ich gedacht, echt...
Ja, manchmal ist es tatsächlich, man hat technologisch mittlerweile so viele Möglichkeiten, aber im Umkehrschluss ist es in der Praxis sehr häufig so, dass... die einfachsten Mittel tatsächlich die Zielführung sind. Das ist so ähnlich, habe ich auch immer beim Mobile Marketing als Beispiel, Pizza-Lieferservice. Du kannst dort GPS dich lokalisieren lassen, das dauert aber meistens mehrere Sekunden, oder du gibst einfach deine Postleitzahl ein. Und die meisten geben ihre Postleitzahl ein, weil das viel einfacher ist. Einen fünfstelligen numerischen Code, das ist schnell eingegeben, 04155, also das ist jetzt meine Postleitzahl. Oder lasse ich jetzt das GPS an, dann ist es meistens nicht aktiviert, dann muss ich das aktivieren. Da bin ich bei 10, 15 Sekunden, bis ich überhaupt meinen Standort da lokalisiert habe, anstatt hier 04155 einzugeben, das geht viel schneller. Führt zum gleichen Ergebnis.
Das ist richtig, ja. Und ja, und dann gehe ich quasi durch die Räume durch und kann mir dann jeden...
Ja, und zusätzliche Informationen. Je nachdem natürlich, hängt auch vom Inhalt ab. Das ist wie bei allem. Also du kannst natürlich technologisch viel treiben, aber ich stell dir vor, du hast eine App mit sonstigem Schnickschnack drin, aber keine Inhalte. Das funktioniert auch nicht. Aber sehr häufig ist beim so einem Multimedia-Guide dann, dass zu der einzelnen Station Bildmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, du siehst ja immer das Exponat in dem Ist-Zustand sehr rudimentär. Also wenn du dann... Bleiben wir mal bei dem Gemälde, da hängt dann unten ein Zettelchen dran. Alleine wegen der Optik steht dann meistens nur drauf, gemalt von Caspar David Friedrich, Lebensdaten, und dann gemalt Öl auf Leinwand. So, und das war's. Und wenn dann meine Tochter, das ist ein Realbeispiel, die ist sehr kunstinteressiert, und die fragt mich dann, was ist das hier für eine Maltechnik? Und da bin ich sofort raus und müsste eigentlich wieder runter zum Museumsshop, mir den Katalog holen und erstmal oder dort irgendjemanden fragen. In so einer App kannst du das halt abbilden. Und du kannst auch mehr Bildmaterial, also zum Beispiel, wenn so ein Objekt Entwicklungsstufen durchmacht, das siehst du ja nicht. Ne? Und sowas darzustellen, das kannst du natürlich auch mit Augmented Reality machen. Das kannst du mit Bildern machen. Du kannst Videos dazu, also Restaurierung eines sehr bekannten Objektes, kannst du alles dort darstellen. Oder eben Audio, also Originaltöne oder gesprochene Texte dazu. Und das in verschiedenen Sprachen, das ist auch das Charmante. Ne? Gebärdensprache, also auch das kannst du ja so mit den Oldschool-Audio-Guides, wo du nur eine Tonspur hast, nicht realisieren.
Ich bin gar nicht so ein Fan von diesen Guides, also muss ich ehrlich sagen.
Ja, genau.
Das ist
also
nicht so mein Ding.
Das ist tatsächlich eine Geschmackssache.
Wäre mir echt lieber.
Ja, also ich gehe durch das ein oder andere Museum tatsächlich auch persönlich ohne so ein Ding, bei anderen gehe ich damit durch. Kommt aber auch immer aufs Konzept drauf an. Es gibt auch Negativbeispiele, die ich selber schon gesehen habe, wo dann die Besuchertraube quasi vor dem eigentlichen Exponat steht, was man ja in Real Life eigentlich sehen soll. Und die gucken dann, stieren dann wie die Smombies quasi da auf ihr Display und nehmen das Restliche gar nicht wahr. Und irgendwann schreit dann mal ein Besucher, der kein Media Guide hat, geht mal aus dem Weg, ich will mal das Exponat sehen. Das mangelt dann aber schon am initialen Konzept. Also da muss man schon hingehen vorher. Und im Prinzip dort beratend zur Verfügung stehen. Also wenn die mit Kanonen auf Spatzen schießen und den eigentlichen Zweck, die eigentliche Zielstellung damit mehr torpedieren, als das in Rechnung tragen, das ist dann eher schlecht konzipiert. Also das gibt es aber auch. Aber wie gesagt, das ist ja kein Allheilmittel. Nur weil ich eine App habe, bedeutet das nicht, dass das alles plötzlich alle Probleme weg sind. Und also im Alltag ist auch eine Frage. Sehr häufig sagen die dann ja so personale Vermittlung. Also häufig ist es ja so, dass ich eine Person habe, die mich durch ein Museum führt, durch eine Ausstellung, und die mir dazu was erzählt. So, und da trifft im Alltag sehr häufig die Frage auf uns zu, ja, unsere personale Vermittlung, geht die dadurch nicht hops, wenn ich deine Apps anbiete? Da ist meine Antwort im Prinzip, ja, kann man machen, wenn man die Zielstellung hat. Also wenn die klare Zielstellung ist, ich möchte Personalkosten reduzieren und die personale Vermittlung durch einen digitalen Multimedia-Guide ersetzen, kann man das machen. Wenn man aber ausgibt, ich möchte die Personalvermittlung beibehalten und sie zum Beispiel durch eine App unterstützen, Bildmaterial, ne? Also personale Vermittlung, der kann ja trotzdem zu dem Ausstellungsstück irgendwas erzählen, aber weiterführende Informationen durch zusätzliches Bildmaterial oder Videomaterial, also flankierend, unterstützend, weiter ausbreiten, das wäre ja dann eine Unterstützung sozusagen des Guide, weil ansonsten im Umkehrschluss müsste er mit Bildmaterial ankommen, das hochhalten und so weiter. Kann man auch in einer App abbilden.
Ich übergehe das immer zur Zeit, du wirst mich jetzt wahrscheinlich hier aus dem Bild schubsen, aber ich gebe das immer dann in Wikipedia ein. Nämlich was interessiert.
Kannst du auch machen, klar. Ja.
Also das kann man einfach sagen, okay, ist der einfachste Weg. Also ich war gerade letztens in einem Museum, will ich mal sagen, was noch viel Entwicklungspotenzial hat, was aber so vom Grund her für Leute, die sich für das Thema interessieren, ein sehr schönes Exponatenauswahl hat. Mhm. Aber da war gar nichts. Ja? Also da war, wenn du Glück hattest, noch die Benennung dessen, was da ausgestellt wird. Und den hatte ich dann auch gesagt, ich mache da wenigstens irgendwie so einen QR-Code hin und schreibe davon hin, dass du einen QR-Scanner hast und dann ziehst du das rüber. Und weil ich sage, ich stand dann vor jedem Exponat und habe dann erstmal den Namen eingegeben, habe mir das dann dazugehörige durchgelesen.
Ja? Da gebe ich dir völlig recht, aber das soll ja eigentlich, also im Prinzip ist das ja der Fehler, du suchst ja, also du als Besucher suchst dir eine Alternative, wo du die Information herbekommst, weil die ist dir nicht zur Verfügung steht. Bei Wikipedia ist es halt, da kann ja jeder reinschreiben. Das wird zwar ein Stück weit... ich will bloß diesen Schwung holen. Aber wenn die ihre eigene Applikation zur Verfügung stellen würden, das ist im Prinzip geballtes Fachwissen für den Menschen, die den ganzen Tag mit diesen Exponaten zu tun haben. Das kann man natürlich so aufbereiten und dann brauchst du nicht diesen Rückschluss auf Wikipedia, sondern im Idealfall ist es so, dass Wikipedia sogar auf diesen Inhalt verweist, weil Wikipedia, das ist Laienwissen oder kann, muss nicht, aber kann Laienwissen sein. Natürlich könnte man jetzt auch hergehen und sagen, wir machen das ganz stringent und setzen für alle unsere Objekte Wikipedia-Artikel auf. Also das verbietet dann auch keiner. Das würde zwar jetzt aus dem, es geht ja nicht nur um die App an sich, also kultig, aber so eine beratende Sache kann man ja auch machen. Machen auch in Berlin das Naturkundemuseum, ist das glaube ich, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber die machen das über WhatsApp. Da kannst du dann über WhatsApp, kannst du ja über an so einen Bot quasi Codes hinschicken und dann bekommst du die Information zu dem jeweiligen Objekt zurück. Also welcher Kanal und welches Instrument jetzt konkret gewählt wird, da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Was natürlich der Unterschied ist, wenn du die Information nicht vor Ort findest und auch nicht vom Fachpersonal, dann suchst du die irgendwo und da weiß man eben nicht, im Weiten des Internets, ob es jetzt sehr fundiert ist oder ob es eher so gefährliches Halbwissen ist. Ne? Das kann man da nicht unterscheiden. Was wenn es die offizielle Applikation oder was auch immer von denen ist oder dass das lektoriert und auch redigiert von denen ist, dann kannst du dir sicher sein, dass die Information, die du bekommst, auch Hand und Fuß hat. Das ist halt der große
Unterschied. Was mich überrascht hat, war der Gedanke. Der Gedanke, ich habe da was stehen, aber der Gedanke, wie nutzt der, dass der da reinkommt, das waren zwei unterschiedliche Gedankengänge dafür. Und also da gab es keine Verbindung. Ne? Also
ja, und das ist halt
nach dem Motto, wozu brauchen wir das? Steht doch da.
Ja, genau. Und das ist halt das Problem, wo ich sage, das ist schön und gut, dass alle sagen, ja, wir brauchen Digitalisierung auch im Kulturbereich. Aber sehr häufig wird einfach auch das Potenzial unterschätzt, beziehungsweise auch schlichtweg nicht gekannt. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel auf Tagungen oder Konferenzen unterwegs und halte dort schlichtweg Vorträge, um die Expertise ein bisschen reinzubringen.
Da kommt wahrscheinlich dann immer so, wo, es hat noch nie jemand gefragt. Ne? Welche Maltechnik an dem Bild ist, hat noch nie jemand gefragt.
Naja, weniger. Ja. Die wissen halt eher bloß nicht, wie sie die Informationen jetzt adäquat rüberbekommen, ohne da eine riesen Kostenlawine loszutreten. Also das ist wirklich ein Riesenproblem. Das sind halt alles so Klischees, die da im Kopf mitkreisen, die man ein Stück weit nur durch nötige Expertise wegmachen kann. Und das haben wir uns auch ein Stück weit zur Aufgabe gemacht. Das ist zwar auch teilweise Don Quixote-isch gegen Windmühlen kämpfen, also klingt jetzt schlechter als es ist, aber es ist halt Sisyphus Arbeiten. Man fängt da immer wieder an und die gleichen Fragen, also zum Beispiel unsere personale Vermittlung geht dann flöten. Oder Virtual Reality, das ist für viele Entscheider in Kulturbereichen, das ist ein rotes Tuch. Also, weil die sagen dann, ja, wenn ich mir zu Hause auf der Couch im Prinzip ein virtuelles Museum anschauen kann, warum sollen die dann in die Einrichtung kommen? Dementsprechend hinkt dann irgendwann das Konzept, also ist das, was die Angst, die quasi in den Köpfen mitkreist, das Museum wird durch den virtuellen Raum ersetzt, also das real existierende Museum wird durch die virtuelle Inhalte ersetzt.
Selbst dann würde ich das ja, wenn du jetzt für diesen virtuellen Rundgang 5 Euro nimmst, dann...
Naja gut, also so einfach ist es leider nicht, weil im Prinzip die Einrichtung, das hat ja alles mit öffentlichen Geldern und so weiter zu tun in den meisten Fällen.
Aber bezahlt sein, die Museen auch Eintritt.
Ja, ja, aber so einfach, also ganz so simpel ist es leider nicht. Auf der anderen Seite ist das wieder eine Frage, wie man die Zielstellung formuliert. Wenn ich sage, ich möchte mein Museum ersetzen durch ein virtuelles Museum, dann kann man das machen. Man kann aber natürlich auch die Zielstellung ausgeben, wir wollen virtuelle Inhalte erweiternd für oder zum Museum und wir wollen keinesfalls, dass weniger Besucher in unser Haus kommen. Das ist eine ganz klare Zielstellung. Eigentlich, wenn man an die Entwicklung und Konzeption rangeht, muss man eben diesen Anforderungen Rechnung tragen. Alles, was dem widerspricht, erfüllt die Anforderungen nicht und wird damit nicht möglich sein. Und das ist halt die Sache, weil es gibt teilweise Häuser, die haben riesen Depotbestände und die Besucher kommen nie in den Genuss, sowas zu sehen. Sowas kann man dann im virtuellen Raum, im Städelmuseum in Frankfurt zum Beispiel, die machen sowas. Die haben einen virtuellen Depotrundgang sozusagen, weil vor den Kulissen ist das, wo man zum realen Besuch kommt und was man sonst so nicht sieht oder zu sehen kommt, das heben die halt in den virtuellen Raum.
Ich finde es trotzdem immer zu kurz gedacht, zu sagen, okay, ich mache das nicht nur, natürlich damit die Leute nicht kommen. Und wie gesagt, auch wenn du sagst, vielleicht sagst, bei öffentlichen Geldern ist es ein bisschen schwierig, wenn du da einen Eintritt über das Internet
bekommst. Ja, aber das ist halt...
Aber es wird ja ganz andere Zielgruppen erschließen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ich war jetzt am Wochenende in Salzburg, da begegnen dir ja nur Japaner, Koreaner und Chinesen. Ja, aber wenn ich so eine App zum Beispiel auf Chinesisch mache und sage, okay, es wird ja in China nicht jeder die Möglichkeit haben, hierher zu reisen. Mhm. Ich glaube, auch viele Städte wollen das gar nicht, weil die einfach dann überrannt werden. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, trotzdem den Personen... sind halt einfach, ist einfach viel. Also wir hatten das auch als Diskussion, weil die auch sagen, die Stadt wird immer voller. Klar, aber das ist, hängt einfach damit zusammen, dass natürlich in Asien auch viele Menschen wohnen, die dann natürlich jetzt auch in den Genuss kommen, reisen zu können und das natürlich dann auch machen, wie wir es ja auch machen. Wir reisen auch nach China und gucken uns die chinesische Mauer an. Nur sind wir halt ein bisschen weniger und deshalb fällt das nicht ganz so auf. Und nee, ich finde das toll.
Ja, also, du hast recht. Ich muss nicht lachen.
Ja, und da ist einfach das Thema, wenn du da zum Beispiel etwas anbietest, auch denen die Möglichkeit zu geben, sich das Museum mal anzuschauen. Ja. Finde ich einfach ungeheuer spannend. Das wird sicherlich nicht jeder nutzen, aber vielleicht nutzen es doch viele. Und du hast auch als Museum wieder eine Kofinanzierung. Und das ist, kommt ja dann auch wieder den öffentlichen Geldern zugute, die dann natürlich wieder gesenkt wird. Oder der persönlichen Betreuung. Wenn ich halt sage, okay, wenn ich jetzt eine App mache, dadurch habe ich weniger Museumsführer. Ich will die aber trotzdem alle im Museum halten. Die sollen auch ihr Geld verdienen und suche mir halt einfach noch eine andere Finanzierungsquelle, wo ich einfach sage, okay, da gucken sich das halt, was weiß ich, 300.000 Chinesen an und die zahlen jeder einen Euro und da habe ich auch 300.000 Euro verdient.
Ja, im Prinzip ist das ja genau das, die Kerbe, die wir einschlagen. Wir sagen halt, nee, das ist zu kurz gedacht. Das sind ja immer, wie entstehen Ängste? Ängste entstehen durch Unwissenheit. Und im Prinzip ist das so eine Angst, so eine mangelnde Virtual Reality bombt uns quasi den Besucherstrom weg. Im Umkehrschluss, weil du die asiatischen Reisegruppen sagst, die fahren für richtig viel Geld hierher. Die werden sich nicht im Hotel auf die Couch setzen, um sich dann das virtuell anzugucken. Das könnten die auch zu Hause machen. Die wollen das real sehen, die wollen in das Museum gehen, die wollen das und erweitern. Ich verstehe schon, was du meinst, aber das ist halt schon von der Denkweise her, das werden die nicht machen. Du fährst da auch nicht. Oder als Alternative, also das anzuteasern und so weiter, da kann man das machen oder erweitern. Das meine ich ja, das ist genau das. Aber deswegen fällt doch das real existierende Museum nicht weg. Und um das vielleicht zum Ende zu bringen, diesen Punkt, das sind halt so Ängste, die gerade die Entscheider mitbringen, vor allen Dingen auf so ganz neue Technologien. Das betrifft aber nicht nur Virtual Reality oder Augmented Reality, weniger, weil Augmented braucht ja im Prinzip den Bezug zur Realität. Ja, also
da muss ja irgendwo da sein.
Aber Virtual Reality und auch so App, fast App-Gedöns gesagt, aber so App-Technologie ist
das
im
Prinzip...
Das
war jetzt kein Fachwort.
Doch, Gedöns ist absolut Fachwort. Gedöns ist absolut Nee, das ist das, wo halt diese Schwellen noch recht hoch liegen, aber meistens aus purer Unwissenheit heraus. Also das soll jetzt kein da soll sich keiner auf den Schlips getreten fühlen. Ich weiß auch vieles nicht über Museologie und so ähnlich. Ich lasse mir das dann aber erklären. Und dementsprechend, um dieses Wissen erweitert, um Informationen gesammelt quasi, kann ich ja eine fundierte Entscheidung treffen. Aber ich kann nicht per se sagen, nee, will ich nicht, weil ich davon ausgehe, dass ich keine Besucher mehr habe. Und das ist tatsächlich im Bereich, im Kulturbereich, was Digitalisierung angeht, wirklich ein Prozess, der auch jetzt immer noch läuft. Also es ist nicht so, dass es abgeschlossen ist und das, weil neue Generationen jetzt nachströmen, da plötzlich alles perfekt ist, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess, der eben nicht nur damit zu tun hat, Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, also zum Beispiel den App Creator, das ist natürlich unser Kernasset, aber um da überhaupt reinzukommen, brauchst du diese Expertise dafür und diese Vermittlung, was kann man denn überhaupt tun damit? ob nun Augmented Reality, Virtual Reality, in oder ohne Kombination mit App, eine App allgemein, man muss ja nicht immer gleich mit der Hochtechnologie anfangen und so weiter.
Ich denke auch, das Thema ist, was viele gar nicht so bedenken, weil du gerade sagst, das virtuelle Museum, ne? Ich will das jetzt mal unter dem Begriff sagen. Ja. Also wenn ich jetzt an mich denke als Museumsbesucher, ne? Wir haben noch 2 Kinder, das heißt, wir rennen durch die Museen, weil die Kinder noch relativ klein sind. Ne? Die interessiert halt das nicht. Also ich mag ja sehr auch technische Museen, das ist für die ja langweilig. Muss man so sagen. Das heißt, du rennst da durch, hättest aber im Nachgang gerne dich mit dem Thema nochmal beschäftigt. Ne? Und für sowas wäre ja auch ein Einsatz. Ne?
Genau, und sowas sagen, machen die auch.
Ja, dass ich halt mir das wirklich anschauen kann, nochmal reingehen kann, nochmal in Ruhe das auch genießen kann, mir also in dem Museum quasi die Inspiration hole und im Nachgang das nochmal nachschaue. Wie ich mir auch ein Fachbuch ab und zu mal rausnehme, nochmal reinschaue, weil es mich einfach interessiert. Und halt auch solche Möglichkeiten zu bieten. Ne? Das könnte man dann zum Beispiel auch mit einer Eintrittskarte verbinden, ne? Nach dem Motto, du hast eine Eintrittskarte, dann kriegst du irgendwie einen Code noch oder so, dass du danach kostenlos da reingucken kannst.
Genau.
Ja, möglich.
Also ja, die meisten Apps stehen ja auch frei zur Verfügung. Also es ist ja nicht so, dass der Ansatz im Prinzip dieses Geschlossene gibt es auch. Ja. Hat meistens auch urheberrechtliche Ausgangsgründe, aber so grundsätzlich stehen viele Inhalte also nachgelagert zur Verfügung und dort einen sinnvollen auch Zyklus draus zu machen, im Sinne von das erste Mal renne ich durch, mach das jetzt mal ein bisschen plakativ, das erste Mal renne ich durch, dann schaue ich mir das nochmal in Ruhe an und bin vielleicht dann irgendwann nochmal geneigt, mir das doch nochmal etwas genauer anzuschauen, quasi bin ich dann wiederkehrender Besucher. Mhm. Das kann ich ja auch alles mit der App ein Stück weit befördern, inhaltlich und dann gleich zu sagen, hier, wiederkehrender Besucher innerhalb von einem halben Jahr, dann bekommst du Rabattcode, schieß mich durch. Also das sind jetzt alles Maßnahmen, die man tun könnte, machen könnte, wenn man davon im Prinzip eine vage Ahnung hat und das von vornherein mit in der App vorsieht. Ja. Und das offeriert ja eben auch unser App-Creator, dass man sagen kann, ich kombiniere mir jetzt diverse Module, ob das jetzt zum Beispiel Push-Nachrichten sind, die über Veranstaltungskalender gehen oder ähnliches. Also, dass man wieder informiert. Dass man zum Beispiel, du hast dir das angeguckt, fandst das alles ganz dufte, bist jetzt eigentlich so grundsätzlich schon in der Stimmung, eigentlich könnte man da mal wieder hingehen, aber hast noch keine Initiative ergriffen. Und dann kommt plötzlich 3 Monate später die Nachricht, wir haben heute großen Kindernachmittag mit irgendwas. Und dann sagst du, Mensch, ja, wir suchen eh gerade was für dieses Wochenende, da gehe ich doch mal hin. So, weil du, ansonsten erhältst du ja nicht Kenntnis davon. Es ist ja so ein vielfältiges Angebot, was jedes Wochenende quasi um unsere Gunst buhlt. Und das ist auch dieses grundsätzliche Problem, was Museen mittlerweile haben, dass es viele Alternativen gibt, die man machen könnte.
Ja.
Da kommt sonst was. Ob das der örtliche Töpfermarkt ist oder sonst was, da gibt es ja so viele Alternativen, was ich machen könnte. Mhm. Und diese Kommunikation, dieses Denken, dieses Althergebrachte, in einem Museum existiert, seiner selbst willen, das stimmt ja nicht. Und dementsprechend müssen die auch was dafür tun.
Das ist ein Bildungsauftrag. Ja, auch aber man sieht auch einen Wandel.
Ja, genau. Und deswegen sind wir auch mit drin.
Also 15 Jahren noch warst du in Museen, da hattest du nie einen Museumsshop da drin oder ganz wenig. Da hattest du irgendwie 3 Fachbücher, die irgendwie schon 15 Mal angefasst waren für horrende Summen. Mittlerweile, das finde ich halt auch schön, wenn du dann halt auch so Shops hast. Deshalb finde ich auch, wenn du so eine App hast, halt, wenn du noch einen Shop dran, dir nochmal was im Nachgang kaufen kannst, weil du hast ja nicht immer Zeit da im Shop, dir das alles anzuschauen und das wäre sicherlich auch noch ein Thema, was man gut verbinden könnte, wo wir auch wieder das Museum etwas davon hat. Also ich denke mal, die Denkweise zu erweitern ist wichtig. Ne?
Und die ist aber auch da.
Aber also man merkt es auch.
Das wird immer, ob der eine oder andere das jetzt gut findet oder eher nicht, aber es kehrt halt auch so ein bisschen dieses marktwirtschaftliche Denken, nennen wir es jetzt mal so, ein Stück weit ein. Also wie refinanziert sich sowas? Ja. Das sind ja zum Beispiel Fragen, wo ich dann sage, Ticketshop-Integration oder Museumsshop-Integration. Wenn ich dann halt einen Reprint von irgendwas verkaufe, läuft das ja unter dem Motto Refinanzierung. Das ist wichtig, das mitzudenken.
Genau.
Also das klar, öffentliche Gelder und öffentliche Förderung der Kultur und der Bildung ist der eine Punkt, aber wir haben halt weit über 7.000 Einrichtungen. Na gut, mittlerweile haben sie sich zusammengeschlossen, aber sagen wir mal zwischen 6.000 und 7.000 Museen allein in Deutschland. Es sind noch keine Gemäldegalerien und so weiter dabei, sondern so mit Museumscharakter. Das sind so viele Einrichtungen, wenn die alle nur vom öffentlichen Träger leben würden, das würde überhaupt nicht funktionieren. Ja. Also das ist nicht finanzierbar und dementsprechend müssen die sich eigene Strategien entwickeln. Und das führt ja dann dazu, dass die auch gerade Verwaltungstechnik, es ist ja nicht damit getan, dass ein Museum irgendwo steht, sondern da steckt auch riesengroßer Verwaltungsapparat dahinter. Und dort überall bestehen halt Potenziale durch Digitalisierung, in welcher Form auch immer. Und gerade auf der Besucherseite, also alles, was Vermittlung angeht und auch ein Stück weit Bildung und Museumspädagogik, da können halt auch mobile Applikationen im Prinzip helfen. Also wir haben letztes Jahr Archäologisches Museum Kolombischlössle in Freiburg im Breisgau. Die haben eine ganz einfache Spielapplikation. Mhm. Hat aber schon viel eher angefangen. Wir haben die dann nur umgesetzt. Mhm. Das ist so ein Rollenspiel. Also bist du Römer, bist du Kelte und dann geht das so weiter. Mhm. Kannst du dich entscheiden. Das ist eine ganz nette Anwendung. Was das Besondere an der Anwendung ist, dieses Konzept, was dahinter steht, haben die mit Schulklassen zuvor entwickelt. Mhm. Und wir haben das dann noch quasi in eine App-Form gegossen. Aber sowas ist ja schön, weil dann auch die wiederum als Multiplikatoren, die
Zielgruppe Schüler, selber sagt, was sie
die, wollen. Genau, was sie wollen, und die bringen als Multiplikatoren, genau. Und hier, hör mal zu, Oma oder Opa oder was auch immer, wir haben die App gemacht, also ne, wir haben das Konzept dafür gemacht, wir gehen da mal hin. Und die findet auch Anklang, und soweit ich unterrichtet bin, wird jetzt die Ausstellung deshalb auch nochmal um 3 Monate extra verlängert. Das war eine Sonderausstellung. Und das sind so Sachen.
Jetzt denke ich mal, sind ganz viele gespannt, okay, wo kriegen sie mehr Informationen zu eurem Creator?
Genau, also auf kuldig.de, also kuldig.de, kuldig, ne? Kultur, digital, ganz einfach zu merken.
Genau,
ganz einfach. Oder bei Treu Solutions halt, da ist dann die Verbindung.
Okay.
Aber das kann man eingeben. Das
vielen Dank, dass du da warst. Fand ich ungeheuer spannend, und ich liebe Museen, von daher war das auch mein Thema.
Das freut
und,
mich.
Und ja, vielen Dank.
Ja.
Und euch da draußen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.